Herzlich willkommen, UFC und MMA-Fans, hier bei der dritten Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern mit dem Vincent von MMA auf Deutsch.
Moin.
Und dem Remo.
Ja, hi Vincent, hi Carsten. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich habe mich hier auch wieder entsprechend mit jeder Menge Kaffee bewaffnet. Die MMA-Woche hat einiges hergegeben.
Definitiv. Ja. Und zu gegebenem Anlass, da heute Nacht bzw. heute Morgen die UFC 221 lief, gehe ich wieder mit einer Frage in diesen Podcast rein. Und zwar, hat die UFC ein Problem mit dem Weight Cut?
Ja, da kann man eigentlich nur mit Ja drauf antworten. Erstmal die Planung angeht und die Kämpfe, die stattfinden sollen. Wir hatten jetzt mehrere Ausfälle in den vergangenen Wochen allein. Wir hatten Uriah Hall vor 2 Wochen oder sowas war das ja gerade erst, der ins Krankenhaus kam, weil er den Weight Cut nicht gepackt hat. Wir hatten Khabib diese Geschichte im letzten Jahr, weswegen der Tony Ferguson-Kampf ausgefallen ist. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Es gibt diese Theorie jetzt über den Tony Ferguson-Khabib-Kampf, warum es denn nicht um den offiziellen Titel, um den richtigen Titel geht, weil möglicherweise die UFC Angst hat, dass der Kampf wieder nicht stattfindet und es dann keinen Sinn ergeben würde, Conor McGregor den Titel wegzunehmen, Tony Ferguson und Khabib dafür kämpfen zu lassen, und dann wird er wieder kurzfristig abgesagt. Und da ist mitursächlich auf jeden Fall auch diese Probleme im Weight Cut, die Khabib hatte damals. Und jetzt bei UFC 221, Yoel Romero hat es nicht geschafft. Ich glaube, er ist mit 1,88 auf die Waage gestiegen, hat dann entsprechend 2 Stunden noch extra gekriegt, um das Gewicht zu verlieren, und hat es aber nur mit 300 Gramm, war dann nur 300 Gramm leichter. Da muss man sich dann auch vorstellen, was für qualvolle 2 Stunden er da erlebt haben muss. Ne? Ja. Deswegen haben sich auch die Odds nochmal verändert, vor dem Kampf nochmal großartig, weil die Leute dachten, okay, Yoel Romero schafft das nicht mit dem Gewicht, der muss komplett fertig sein. Und die Konsequenz hier war, dass Yoel Romero sich den Titel nicht holen konnte, und da er den Kampf ja jetzt auch gewonnen hat, den Interim-Titel nicht gekriegt hat. Also es gibt immer wieder Probleme mit dem Weight Cut. Die Frage ist aber trotzdem, kann man darüber debattieren, ist es denn prinzipiell möglich? Ist es nicht in erster Linie auch die Schuld von den Kämpfern, wenn sie das Gewicht nicht schaffen? Oder ist es eigentlich unmenschlich und man sollte das irgendwie anders angehen? Es gibt ja haufenweise Vorschläge, wie man das bekämpfen kann, dass es zum Beispiel am selben Tag, noch am Fight Day, die Weigh-ins gibt quasi, sodass man einfach sich richtig darauf vorbereiten muss und nicht dehydrieren muss und so, weil man es einfach nicht schafft, dann wieder auf Top-Leistung zu kommen, wenn man am selben Tag noch kämpfen muss. Und so könnte man die Kämpfer dann ja vor sich selber beschützen. Und es gibt noch mehrere andere Theorien. Aber klar kann man sagen, dass es ein Problem gibt, finde ich, ja.
Also ich finde auch, dass das ein Problem ist, was die UFC ja nicht exklusiv hat. Das gibt es ja überall, in allen Organisationen und auch nicht nur im MMA. Auch Boxen hat immer wieder diese Probleme. Da gibt es immer wieder gesundheitliche gesundheitliche Schäden und so weiter. Und das ist halt kein UFC-Problem. Aber weil du fragtest gerade, sind die Leute selber dran schuld? Ja, einerseits ja, weil man muss sagen, die verdienen gutes Geld, die haben lange genug Zeit, das Gewicht zu machen, haben 2-3 Monate Zeit oder noch länger zu trainieren und auf diesen einen Tag X hin zu trainieren. Und dann habe ich dann teilweise schon auch kein Verständnis dafür, wenn dann jemand das Gewicht nicht bringt. Ganz schlimm war es letztens bei Jason Mayhem Miller. Ich glaube, der war da 15 Pfund oder so drüber. Ist ja unglaublich. Da frage ich mich, was er die ganze Zeit gemacht hat.
Es gab
das
ja auch
das eine. Entschuldigung, das ist das eine. Das andere ist, ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll das überhaupt ist, die Leute einen Tag vorm Kampf zu wiegen, wenn die dann im Oktagon ohnehin mit 10 Pfund mehr stehen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ja.
Ja, und alle wissen, dass das meiste Gewicht einfach durch das Dehydrieren verloren wird. Ne? Also das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Ne? Denn wenn der Kämpfer... Aber wobei, wollen Sie nicht auch Tests einführen, dass man ein bestimmtes Level an, Hydration haben muss? Irgendwie sowas hat man gehört.
Nein. Also... Man möchte allgemein, also persönlich denke ich mal erstmal, dass die UFC hat definitiv ein Problem mit dem Weight Cut und nur weil es viele, viele andere auch haben, heißt es nicht, dass es okay ist, wenn es bei der UFC auch ein Problem ist. Man möchte infolgedessen nun neue Gewichtsklassen einführen. Doch in meinen Augen wird das aber auch nicht den Kern des Weight Cuts lösen, denn immer noch werden dann die Athleten versuchen, in der dünnsten Gewichtsklasse wie nur möglich zu kämpfen.
Das ist das Ding.
Und wenn es jetzt neue Gewichtsklassen gibt, ja, dann versuchen sie in den neuen Gewichtsklassen sich abzuschwitzen, sage ich mal. Das Problem ist einfach, dass es weltweit einige Fälle gibt von Weightcut-Fällen, in denen die Athleten oder Athletinnen gestorben sind. Und sowas muss man einfach so gut es geht selbstverständlich verhindern. Habib hatte Probleme, Uriah Hall hatte Probleme, beide landeten im Krankenhaus. Und natürlich, wenn man hört, MMA-Kämpfer wegen MMA-Kampf liegt im Krankenhaus, weil er sich vorbereitet hat, das ist natürlich auch extrem schlechte Publicity für den ganzen Sport. Ja. Wenn man hört, MMA-Kämpfer hat sich auf den Kampf vorbereitet und ist wegen dieser Vorbereitung gestorben, sowas muss man verhindern, sowas muss man irgendwie angenehmer gestalten, denn Status quo ist einfach, der Weight Cut wird so durchgeführt, dass sich die Athleten abschwitzen, die dehydrieren sich komplett, sie trocknen sich sozusagen selber komplett aus. Da gibt es ein Video von Chris Cyborg auf YouTube, wie sie sich beim Weight Cut, und es ist wirklich hart anzuschauen, also es ist unangenehm zuzuschauen, wie sich Chris Cyborg wie Chris Cyborg da durch diesen Weightcut geht. Und sowas kann man in meinen Augen Stand jetzt einfach nicht gutheißen. Es geht wirklich da um die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler.
Also die Frage ist halt, wie man das lösen kann, das Problem. Und ich finde, die einzige Lösung wäre tatsächlich, so rabiat das jetzt auch klingen mag, die Leute am Oktagon zu wiegen, bevor die ins Oktagon gehen. Denn dann, wenn du dir die Leute mal anschaust, einen Tag vorher beim Weight Cut, die können da kaum noch aufrecht gehen manchmal. Die sind so dehydriert, damit die das Gewicht machen. Und sind dann ist einer, der auf 185 Pfund im Mittelgewicht startet, der geht dann am nächsten Tag ins Oktagon mit 195 oder gar 200. Wenn man die jetzt wiegen würde, direkt bevor die ins Oktagon steigen, würde es diesen Weight Cut gar nicht mehr geben. Denn in der Verfassung, in der die sind, wenn die auf die Waage steigen, einen Tag vorher, total dehydriert, werden die überhaupt nicht in der Lage, die Leistung abzurufen. Deswegen denke ich, dass die, wenn die direkt vorm Kampf sich wiegen lassen müssten, dadurch, dass sie ja dann in so einem dehydrierten Zustand gar nicht mehr in der Lage wären zu kämpfen, wird es auch diesen Weightcut nicht mehr geben. Das würde aber bedeuten, dass einige jeweils eine Klasse höher rücken würden. Dann würden eben ein Romero würde dann eben bei 205 Pfund im Halbschwergewicht kämpfen, weil er mit 185 Pfund ist er einfach nicht in der Lage, Leistung zu bringen. Das geht einfach nicht. Auch heute, bin ich mir sicher, hat er mindestens mit 195 wieder im Oktagon gestanden.
Also, oder er müsste sich entsprechend so anpassen, dass er langfristig das Gewicht hält, ne? Das leichtere Gewicht. Dann wäre er entsprechend.
Ja, das eine ist ja, das Gewicht zu halten. Das andere ist aber damit auch Leistung auf einem Niveau bringen zu können.
Also er müsste sich komplett umstellen dann und wäre dann aber auch entsprechend gesund und dann gäbe es dieses Risiko nicht.
Und dann würden wahrscheinlich alle jeweils eine Gewichtsklasse nach oben rücken, weil es diesen Cut nicht mehr geben müsste.
Mhm. Ja, es würde natürlich so ein bisschen Schranken einführen, was die Möglichkeiten angeht, dass man nicht mehr so umherspringen kann in den Gewichtsklassen, weil alle dann entscheiden, nee, ich habe ein Gewicht, wo ich wirklich fit bin. Und dann kommen diese Sprünge wahrscheinlich wesentlich seltener zustande, wo gesagt wird, ja, ich gehe dann mal hoch und kämpfe hier und gehe dann mal runter und kämpfe dann gegen, was weiß ich, Demetrius Johnson oder sowas oder DC geht hoch oder so, ja. Luke Rockhold geht hoch ins Halbschwergewicht, was auch immer. Es gibt ja unzählige Beispiele jetzt von Leuten, die die Gewichtsklassen wechseln, GSP oder sowas, das würde er nicht machen, ins Mittelgewicht wechseln. Ich meine, der hat es ja sowieso schon kaum geschafft.
Ja, aber müsste er dann. Denn am Kampftag steht doch auch GSP mit 185 oder 180 im Oktagon, wenn er im Weltergewicht kämpft. Dann steht er da auch nicht mit 170 im Oktagon.
Ja, ja. Ja, also ich finde aber auch, dass diese Gewichtsklassen prinzipiell alle, das ist alles erreichbar. Also ich finde ein gutes Beispiel, für mich ist Darren Till. Darren Till ist ja im Welterweight, ne? Und ist irgendwie 1,90 groß oder so. Nee, warte mal, der ist 1,83, der ist gar nicht so groß. Aber man sieht, wie er alle überragt, ne? Wie so ein Turm steht er über allen und ist ein Riesentyp. Aber wenn man sich dann mal anguckt, was möglich ist, du kannst im Welterweight bis, ich glaube, 78 Kilo oder noch ein bisschen mehr. Das ist die Obergrenze. Und Darren Till ist 1,83 groß. Das ist doch machbar. Also das ist jetzt kein Gewicht, wo ich sagen würde, wie unmenschlich. Und das Gleiche gilt für die anderen Gewichtsklassen. Da wird immer gesagt, oh Gott, wie soll er denn dieses Gewicht schaffen? Und so. Aber also wenn sich die Kämpfer wirklich anpassen würden, und Chael Sonnen hat zum Beispiel auch darüber gesprochen, er sagte, er macht durch Wrestling, macht er diese Weight Cuts schon sein ganzes Leben lang und hat wenig Verständnis dafür, dass die Leute das nicht schaffen. Die müssen sich halt einfach disziplinieren und anpassen. Kurz, und dann können die das auch alle schaffen.
Kurz zum Verständnis, Chael Sonnen meint bestimmt Ringen, also nicht Wrestling im Sinne von WWE. Genau. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, der Undertaker muss einen Weightcut machen oder so. Das, es geht darum, ums Ringen.
Ja gut, bei den Amis spricht man ja da bei WWE beispielsweise von Pro-Wrestling und bei dem klassischen Ring nur von Wrestling eigentlich.
Ja, ich glaube jetzt, die Leute, die hier zuhören werden, schon den Unterschied kennen. Ich meine,
nur der Verständnis halber.
Ja.
Aber gut.
Ja gut, aber das bedeutet dann nicht, dass ein Chael Sonnen das sein ganzes Leben lang machen musste. Das macht es ja nicht besser. Das macht das Problem ja nicht besser. Ja.
Nee, natürlich nicht. Aber er argumentiert aus einer Perspektive, wo er sagt, ich habe im Prinzip sehr viel Erfahrung damit und hab kein Verständnis dafür, dass es so viele Ausfälle gibt und dass so viel darüber gemeckert wird, weil er sagt, prinzipiell ist das alles möglich. Und ich habe ihn jetzt einfach nur genannt, um so ein bisschen meine These auch zu unterstützen, dass es gar nicht so krass sind, diese Anforderungen, die gestellt werden. Also diese Gewichtsklassen und die Lücken, die da sind und sowas, das wird ja immer groß kritisiert und so, wir brauchen mehr Gewichtsklassen und so, weil die Lücken zu groß sind. Aber das sind, es ist schon erreichbar, man muss sich eben anpassen. Ne? So, das ist das Ding.
Es kommt ja auch immer drauf auf den individuellen Fall ran. Chael Sonnen mag deswegen vielleicht nicht so ein Riesenproblem damit gehabt haben, weil er womöglich wesentlich näher im Wettkampf an seinem natürlichen Gewicht dran war als andere. Wenn ich beispielsweise einen Luke Rockhold sehe, der über 1,90 groß ist im Halbschwer, ich könnte mir schon vorstellen, dass dem das schwerfällt, das Gewicht zu bringen.
Mhm. Wohin?
Ja, und Sonnen ist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 1,80, bisschen über 1,80 vielleicht. Und der hat ja, ich glaube, der hat die meiste Zeit im Mittelgewicht gekämpft, wenn man hier alles täuscht, ein paar vereinzelte Kämpfe auch im Halbschwer, aber meistens im Mittel und vielleicht, wenn er privat rumläuft mit 200 oder 195.
Ich glaube, Chael Sonnen ist immer Halbschwergewicht gewesen, oder nicht?
Nee, Mittelgewicht war er erst.
Aber er hat doch jetzt in Bellator zum Beispiel im Schwergewicht
gekämpft. Ja, gut, das liegt daran, dass er jetzt 100 Jahre alt ist. Aber als er noch in seiner Prime war, ja, gegen Anderson Silva zum Beispiel, wodurch er ja vorwiegend bekannt geworden ist durch den Kampf, durch den ersten Kampf.
Ja.
Das war ja alles Mittelgewicht. Er hat dann mal gegen John Jones gekämpft im Halbschwer und so ein paar vereinzelte andere Sachen auch noch, glaube ich, aber hauptsächlich im Mittel. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, wenn er jetzt zwischen den Kämpfen rumläuft mit 195, 200 und kämpft dann im Mittel bei 185, hat er natürlich wesentlich weniger zu cutten als jemand, der mit 220 rumläuft und ins Mittelgewicht will. Also
Ist schon klar, dass, dass es natürlich zu diesen Ausfällen in erster Linie kommt, wenn die Kämpfer ihre Grenzen austesten und schauen, wie weit kommen sie runter, um dann im entsprechenden Vorteil zu haben. Ne? Weil je leichter, je weiter man unten ist in der Gewichtsklasse, desto leichteres Spiel hat man theoretisch, wenn man größer und stärker ist. So, ne?
Ja, also aber das Problem, was ich so sehe, ist, wenn man das so machen würde, dass man die Leute direkt, bevor sie ins Oktagon steigen, auf die Waage stellt. Das Problem, was sich dann natürlich stellt, ist, was ist, wenn die dann das Gewicht nicht bringen? Den Kampf kurzfristig absagen, ist schwierig.
Ja genau, das ist das Ding.
Ich würde dann dafür plädieren, dass man sagt, okay, wenn die drüber sind über dem Gewicht, wenn die ins Oktagon steigen, bekommen die so und so viel Prozent von der Gage des Gegners und schon von vornherein einen Punkt auf den Punktzettel abgezogen, meinetwegen. Ja,
so könnte man das mal lösen. Kann man nicht theoretisch auch vorher nochmal einen Test-Weigh-In machen, so 2 Tage vorher und schauen,
sowas ist
kann
geplant.
Er das theoretisch erreichen noch und ist das möglich?
Genau so.
Sodass man sieht, hier kommt es wahrscheinlich nicht zum Ausfall. Und wenn er da schon eine Grenze nicht erreicht hat, dann muss man da den Kampf dann absagen, so wie es jetzt vorher, wie es sonst auch ist.
Also es sind mehrere Gewichts, also in dieser Reform, sage ich mal, die da stattfinden soll, eben mit diesen Dehydrierungszahlen und diesen neuen Gewichtsklassen soll es auch mehrere Weight-In-Tage geben. Das wären einmal 30 Tage, soweit ich weiß, dann einmal 10 Tage vorher und dann am Morgen des Kampfes, wenn ich jetzt richtig weiß. Also nicht unmittelbar vor dem Eintritt in den Octagon, sondern am Morgen des Kampftags. Aber, was ich noch sagen wollte, wir können wirklich über den Weight Cut eine ganze Episode füllen. Ich würde vorschlagen, dass wir zu UFC 221 kommen. Yoel Romero vs. Luke Rockhold, Mark Hunt vs. Curtis Blaydes. Hat es jemand von euch geschaut?
Jo, aber nur das Main Event und ein bisschen von den Prelims. Also Co-Main und Main Event, Mark Hunt und Dings.
Also ich habe mir das Main Event angeschaut, ja.
Okay, dann kommen wir mal zu Yoel Romero vs. Luke Rockhold. Wir wissen ja, haben es vorhin auch angeschnitten, Yoel Romero hatte Probleme mit dem Weight Cut, konnte gar nicht den Interimstitel gewinnen. Das heißt, er hat das Gewicht nicht geschafft. Der Kampf fand dann natürlich trotzdem statt, aber mit der Bedingung, dass nur Luke Rockhold entweder den Interimstitel gewinnt oder halt nicht gewinnt. Aber Yoel konnte gar nicht den Titel gewinnen, weil er, wie gesagt, zu viel gewogen hat. Wie fandet ihr den Kampf?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, für mich hat Rockhold bis zu dem K.O. eigentlich alles richtig gemacht. Ja, er ist immer in der Kicking-Range geblieben, hat sich kaum an Zaun drängen lassen, ist ganz oft, besonders ab der zweiten Runde, ganz oft zur Seite weggegangen, fast nie nach hinten. Wie gesagt, gute Kicking-Range und so und dann immer Jab, 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 immer seine überlegene Reichweite, seine überlegene Größe ausgenutzt. Ich finde, das hat er schon ganz gut gemacht eigentlich. Aber bei Romero, da reicht es eben, wenn er einmal durchkommt und Rockhold hat genau wie gegen Bisping im zweiten Kampf einen Moment nicht aufgepasst und das hat gereicht und dann war das Ding, dann war der Drops gelutscht. Aber bis dahin fand ich, hatte eigentlich gar keine schlechte Figur gemacht.
Ja, wir hatten alle eine Prediction aufgestellt. Ne? Du warst am nächsten dran, Carsten, mit vierte Runde K.O.
Ich,
ne?
Ich hatte gesagt, vierte Runde K.O. Für Romero. Man hatte mich ausgelacht und an meinen Qualitäten als MMA-Journalist gezweifelt.
Naja, so einfach kannst du dir das nicht machen. Wir haben gesagt, Romero wird es wahrscheinlich gar nicht mit seiner Ausdauer in die vierte Runde schaffen.
Ja.
Aber man kann ja jetzt auch argumentieren, er hat ja jetzt auch nicht das entsprechende Gewicht verlieren müssen und war dann auch fitter. Ne? So könnte man jetzt sagen. Aber letztendlich hat er es ja auch gar nicht in die vierte Runde geschafft. So, ne?
Touché, also, touché.
Naja, wir lagen auf jeden Fall sehr falsch. Remo, du sagtest TKO irgendwann in den späteren Runden auch, ne? Dritte, vierte?
Genau, oder so.
Ja, und ich war dann noch weiter weg und sagte, Luke Rockhold holt sich das Ding mit Submission in der zweiten beziehungsweise dritten Runde. Ja. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Kampf gewesen. Ich hätte den wahnsinnig gerne zu Boden gehen sehen. Das wäre sehr spannend für mich gewesen. Ob Luke Rockhold, wenn er es in die Top-Position schafft, ob er sich da halten kann, ob er sein Ground and Pound, was ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut ist, auch bei Yoel Romero, jemandem, einem Ringer wie ihm, ausführen kann. Es wäre spannend gewesen. Beide sind wahnsinnig gut am Boden. Luke Rockhold ist groß. Luke Rockhold hat sehr, sehr gutes Ground and Pound. Seine Submission Skills sind sehr gut. Das hätte ich zumindest gerne beobachtet, also auch wenn der Kampf dann da nicht beendet worden wäre, dass er gar nicht zu Boden gegangen ist und dass auch niemand den Takedown versucht hat, finde ich schade. War vielleicht absehbar. Ich meine, beide haben Respekt vor den Ground Skills des anderen gehabt. Und ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass sich Luke Rockhold so gut angestellt hat zu Fuß, weil er, so wie ich finde, die Distanz nicht gut gehalten hat, was gerade in der zweiten und dritten Runde, man hat auch kurz vor dem KO ein paar Minuten vorher DC reinrufen hören, wie er sagt, du musst die Distanz behalten. Und Luke Rockhold zeichnet sich ja durch seine Kicks aus, ist ein großer Typ, hat also auch eine weite Beinreichweite, sodass er Yoel Romero gut von sich fernhalten könnte, aber hat er nicht gemacht. Und ich meine, ich frage mich, wieso.
Ja, also ich denke mal, also ich finde eigentlich, wie gesagt, schon, dass er sich Romero ganz gut vom Leib halten konnte. Ich denke, dass er in der zweiten, dritten Runde nicht mehr so viel gekickt hat, lag daran, dass er sich in der ersten schon bei einem Block von Romero ziemlich wehgetan hat am Schienbein, hat er auch einen Cut gehabt am Schienbein dann. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund war, warum
er. Er hat ja weitergekickt. Also
ja, aber nicht so,
dass er es abgenommen hat.
Na, aber nicht in der Frequenz, wie man es gewohnt ist.
Und, ich habe das nicht so beobachtet. Ich fand nur, er war einfach zu nah dran. Er war in Reichweite von Yoel Romeros explosionsartigen Ausfällen. Und das hätte er besser kontrollieren können, meines Erachtens.
Was ich aber auch gerne gesehen hätte, man muss dir recht geben, wenn es auf den Boden gegangen wäre. Aber ich hatte ja schon, ich glaube, letztes Wochenende angedeutet, dass ich mir nicht vorstellen kann, warum Rockhold Romero zu Boden würde bringen sollen. Wenn er doch im Stand-up so hoch haushoch überlegen ist, eigentlich mit seinen Skills.
Das finde ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich finde, er ist besser am Boden als zu Fuß.
Ich denke, es wäre ein
großes Risiko. Er ist zu Fuß aber erheblich besser als Romero. Darum geht es ja.
Ja, weiß ich nicht. Ne? Also doch. Durch diese Explosivität, Yoel Romero gewinnt seine Kämpfe ja. Ja, naja, also.
Also persönlich denke ich.
Nicht durch Ground and Pound zumindest. Also es ist doch immer zu Fuß, dass er sich einen TKO holt oder so. Oder zumindest die zwei Flying Knees, glaube ich, hat er ja gegen Whiteman. Das war dann dieser
Shoot-In
zum Takedown. Und dann noch einen, aber das holte sich immer im Stand-up.
Also ich würde gern gesehen, was auf dem Boden
persönlich gegangen wäre. Ich würde persönlich, also wenn ich jetzt in Rockholds Lage wäre, ich weiß, ich bin größer, ich bin sehr gut im Stand, ich würde nicht, so gut ich selber auch im Ground Game bin, gegen einen gegen einen Ringer antreten, der auch bei den Olympischen Spielen angetreten ist.
Ja, okay, aber Luke Rockhold trainiert mit DC und der hat dieselben Kredenzien, mehr oder weniger, ne?
Ah, das habe ich aber letztes...
Und Khabib.
Das habe ich letzte Episode schon angesprochen. Das hat ja nichts zu heißen. Nur weil ich jetzt...
Ich finde schon, dass der Einfluss da und dass es für sein Ego auch so wichtig ist. Ich glaube, Luke Rockhold ist sich... Ich weiß auch gar nicht, ob Luke Rockhold schlechter ist am Boden. Also ich würde das gar nicht so pauschal sagen.
Er ist halt anders. Das Ground Game von Rockhold ist halt anders. Er ist Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, ein richtiger, richtig guter Submission Artist. Romero ist halt der Ringer, ne? Ja. Aber in Submissions nicht so gut. Deswegen wäre das interessant gewesen, mal zu sehen. Ne?
Romero und das heißt ja nicht, null dass nur weil Submission Wins. Nur kurz zum Einwurf. Null Submission Wins.
Heißt ja nicht nur weil er hoch ausgezeichnet ist, dass er automatisch der Bessere ist. Und ich glaube, Luke Rockhold sieht das ähnlich. Ne? Und was noch ein Faktor ist, warum ich gedacht hätte, Luke Rockhold, vielleicht versuch's wenigstens am Boden, ist, dass Luke Rockholds Niederlagen alle durch KO, TKO sind, jetzt 4 Stück. Und alle im Stand-up. Michael Bisping hat ihn erwischt. Vitor hat ihn, glaube ich, mit dem Headkick gekriegt.
Ja, mit dem Spinning-Headkick, oder?
Ja, und dann hat er noch ein TKO irgendwo in seiner Karriere. Ich glaube, das war früher. Sein Kinn ist fragwürdig. Ich habe es noch mal in meinem Podcast angesprochen, letzte Woche. Dieser David Branch, die Situation in der ersten Runde, wo es so aussah, als hätte er ihn... Ja, für einen kurzen Moment benommen geschlagen. Das war nicht so schlimm, wie man es in Erinnerung hat oder wie ich es in Erinnerung hatte. David Branch hat ein paar Schläge sauber landen können und Luke Rockhold hat, das hat man jetzt auch in diesem Kampf gesehen, versucht auszuweichen und hat es nicht so richtig hingekriegt für einen Moment. Aber es gab keinen Moment in dem David Branch-Kampf, wo er sichtlich benommen war oder groß in Schwierigkeiten. Er hat eben die Schläge sauber kassiert. Also klar kann man dann sagen, das sind dann Schwierigkeiten, aber er war nicht benommen oder kurz davor zusammenzuklappen. So sah das zumindest nicht aus. Dennoch 3 TKOs und das sind all seine Niederlagen. Am Boden passiert sowas nicht so schnell. Und im Ground and Pound weiß ich jetzt nicht, ob Yoel Romero da so eine große Gefahr ist.
Hm? Also ich finde es auch immer schade, irgendwie muss ich sagen, solche Niederlagen, obwohl ich Bisping-Fan bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich fand die Niederlage auch für Rockhold ein bisschen schade, auch die jetzt gegen Romero. Weil Rockhold für mich ist von der Papierform jemand, der das Mittelgewicht echt dominieren könnte. Ne? Der hat die körperlichen Parameter. Der ist Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, der ist ein hervorragender Kicker, hat gutes Ground and Pound. Das Einzige, was ihm halt immer wieder im Wege steht, ist tatsächlich sein Kinn. Das muss man wirklich so konstatieren. Ne?
Also ich wollte auch nicht sagen, ich muss mich nochmal kurz korrigieren, damit das nicht falsch rüberkommt, dass Romero keine Gefahr, was Ground and Pound angeht. Wir haben es ja gegen Lyoto Machida gesehen, aber gegen Luke Rockhold ist das so die Frage. Ich glaube, Luke Rockhold könnte sich am Boden ganz gut beschützen vor Romero. Aber kriegen wir nicht, können wir nicht sehen, können wir nicht beurteilen.
Ja,
das ist schade.
Definitiv.
Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter, wenn ihr sonst damit abgeschlossen habt?
Ja, das kann ja jetzt nur eine Konsequenz zur Folge haben, ja. Und zwar Romero Whittaker. Und dafür braucht Romero natürlich auch kein Interim-Belt, weil er ja ohnehin Nummer 1 Contender war, glaube ich, oder?
Ja, er war Platz 1 und Luke Rockhold war Platz 2.
Auf 2, genau. Also insofern spielt das jetzt für Romero eigentlich im Grunde gar keine Rolle, ob er jetzt den Gürtel hat oder nicht. Er hätte ja ohnehin bei einem Sieg gegen Whittaker gekämpft.
Also, aber die Frage ist jetzt, wer kriegt den Interim-Titel? Nehmen wir mal an, die kämpfen jetzt und Romero schlägt Whittaker. Ist Whittaker dann Interim-Champion? Whittaker, oder gibt es dann nochmal einen separaten Kampf?
Whittaker ist doch der
er
ist
kein Champion.
Interim-Champion. Ich weiß, aber nehmen wir an, die kämpfen jetzt.
Ja.
Weil niemand ist Interim-Champion im Mittelgewicht im Moment.
Ja.
Ja, dann bleibst du dabei.
Also es muss ja kein Interim-Champion geben.
Nee, es gibt ohnehin viel zu viele, finde ich.
Im Heavyweight gibt es ja auch keinen zum Beispiel. Ein Interim-Champion gibt es ja nur dann, wenn der
verletzt ist.
Wenn der Champion nicht antreten kann. Was aber auch interessant ist, und zwar hat MMA Fighting berichtet, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber Luke Rockhold sagt selber, der Wechsel zum Light Heavyweight steht unmittelbar zuvor, beziehungsweise ist unumgänglich. Das heißt, wahrscheinlich hat Luke Rockhold schon nach diesem Kampf mit Yoel Romero, ich sag mal, mit dem Middleweight abgeschlossen. Vor allem, wenn auch durch seinen Trainingspartner DC, der jetzt scheinbar ins Heavyweight wechselt, kommt Rockhold ins Light Heavyweight. Und persönlich sehe ich für ihn dort sogar sehr gute Chancen.
Ich sehe es kritisch, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mehrere Gründe, aber was wichtig ist, es ist nicht nur schwarz, sondern es ist ein bisschen weiß und schwarz, hell und dunkel für mich. Denn ich glaube, dass Luke Rockhold gute Chancen haben könnte, wie gegen die Größen im Halbschwergewicht, und zwar Gustafsson und John Jones zum Beispiel. Die sind groß.
An Gustafsson habe ich gerade nicht gedacht, sorry.
Aber Gustafsson und John Jones hauen nicht so hart. Und das könnte Luke Rockhold wegstecken. Und dann hat er natürlich eine gewisse Chance. Und ich glaube, am Boden ist er wesentlich besser. Ich glaube, besser als beide. Und ansonsten, warum ich nämlich wirklich kritisch sehe, ist, wenn die Mittelgewichtler ihn schon alle K.O. schlagen können, was passiert dann erst im Leichtschwergewicht? Ne? So, das ist meine Frage.
Das sehe ich ähnlich. Also, ja,
bitte. Ja, wie gesagt, bei Gustafsson und Jones sehe ich da weniger eine Gefahr, weil die sich einfach nicht durch ihre harte Schlagkraft auszeichnen. Das ist immer noch kräftig, vielleicht kann er auch das nicht aushalten, aber da kann ich mir vorstellen, das kann er wegstecken und dann durch seine Ground Skills sich möglicherweise den Sieg holen, vielleicht sogar gegen jemanden wie John Jones. Also ich würde ihn da gar nicht, es tut mir leid, aber wenn er den Kampf zu Boden kriegt, dann also ist er der Favorit in meinen Augen. John Jones, das muss er natürlich erstmal schaffen.
Greatest of all time.
Ja, also ich will es gar nicht sagen. Ich sag nur, da hat er in meinen Augen hat er da Chancen. So.
Naja. Also erstmal sehe ich nicht, dass John Jones überhaupt nochmal wiederkommt. Das schon mal A. B, selbst wenn das so wäre, wenn DC als olympischer Ringer John Jones in zwei Kämpfen fast gar nicht zu Boden kriegt, wie soll das Rockhold bewältigen?
Ja.
Ich sehe das aber.
Ja, es ist ja so wie vorhin. Nur weil jemand olympischer Ringer war, heißt es ja nicht, dass er automatisch der Bessere ist. Also klingt das blöd, aber
ich sag ja nicht, dass Luke Rockhold bessere irgendwie Kredenzien hat, was die Ground Skills angeht. Ich glaube halt einfach, dass er besser ist am Boden, so von dem, was ich gesehen habe im MMA tatsächlich.
Ich sehe das Problem eben eher, was du auch siehst.
Der Takedown, den muss er sich holen können. Ne?
Ja, dass wenn er ins LHW wechselt, dass er dann seine entscheidenden Vorteile aus dem Mittelgewicht verbraucht wird, nämlich seine Größen- und Reichweitenvorteile. So.
Ja.
Und die meisten Leute sind dort eben erheblich größer. Dann hat er diese Vorteile eben nicht mehr. Und noch dazu, was du auch gesagt hast, die schlagen natürlich auch härter. Also ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht. Ich denke aber auch, dass er nur noch wartet, bis DC seinen Gürtel abgibt im LHW, um dann hochzugehen.
Genau, er sagt hier auch im Artikel, DC geht hoch zum Schwergewicht. Er wird nicht zurückkommen, also werde ich auch hochgehen.
Ich glaube gar nicht, dass er wartet, dass DC seinen Titel abgibt, sondern ich glaube, der geht vorher hoch schon. Der kriegt ja nicht direkt den Title Shot.
Und es geht ihm auch um den Weight Cut, da er selber sagt, er wird immer älter und es dementsprechend nicht leichter wird für ihn.
Ja, das ist, was ich vorhin meinte. Er ist relativ groß fürs Mittelgewicht und hat natürlich dementsprechend mehr mit einem Cut wahrscheinlich zu kämpfen als jemand, der 1,75 ist, ganz klar. Und deswegen macht es für mich aus seiner Sicht jetzt mit diesem Weight-Cutting-Aspekt schon Sinn, dass er hochgeht. Aber ob das eine gute Idee ist, was die Gegnerschaft anbetrifft.
Also, wenn ich mal von John Jones absehe, weil er für mich einfach, wie gesagt, ich kann es immer gerne wieder sagen, er ist für mich einer der greatest of all time im MMA. Und natürlich hätte er gegen John Jones keine Chance. In meinen Augen hat keiner gegen John Jones eine Chance. Gegen einen Gustafsson wird es auch schwer. Gustafsson hat sich erstmal seinen Titelkampf endlich verdient.
Gustafsson hat eine Chance gegen Jones?
Nein.
Finde ich schon.
Doch,
der erste Kampf war Wahnsinn.
Ja, gut, im Endeffekt hat jeder eine Chance. Im MMA ist es unberechenbar. Aber
ja, aber ich finde, die sind nicht so weit entfernt voneinander, was denke, das Skill-Level angeht.
Ich denke nicht, dass Gustafsson gegen John Jones gewinnen würde. So hört sich es schon besser an. Das meine ich auch damit. Natürlich hat er eine Chance. Ich meine, auch ein DC hat gegen einen Stipe eine Chance. Aber das heißt ja
also
nicht.
Also, du meinst, John Jones wäre in jedem erdenklichen Fall der Favorit.
Natürlich, außer er kämpft jetzt gegen irgendein gedoptes Monster. Aber sonst, gegen sich selber, ne? Aber sonst.
Gustafsson auf Steroiden.
Ja. Gustafsson im Körper eines The Rock oder Brock Lesnar. Naja.
Naja, aber naja dann hätte er keine Energie mehr, ne? So.
Ja, oder so ein Francis Ngannou. Naja, gut. Aber wie gesagt, DC hat auch eine Chance gegen Stipe. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich sage, DC gewinnt gegen ihn. Meinetwegen hat er eine Chance, aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, Stipe gewinnt gegen DC. Und so würde ich es auch in einem potenziellen Fight zwischen Gustafsson und John Jones sehen. Okay, Gustafsson hat eine Chance, aber ich bin überzeugt davon, dass John Jones gewinnt.
Hat denn John Jones oder Gustafsson, haben sie schon gegen jemanden, gegen einen Wrestler gekämpft, der
DC?
So groß ist wie Luke Rockhold? Ich meine, Gustafsson ist selber Wrestler oder nicht?
Gustafsson ist für sein extrem starkes, das habe ich auch in meinem Video erklärt, er heißt ja The Mauler.
Ja.
Und auf Englisch ist eine Maul, bedeutet eine spezielle Axt, mit der Holz gehackt wird.
Ja, ich habe das Video gesehen.
Okay. Also, wie gesagt, er ist ein sehr, sehr starker Striker.
Genau, aber ist er nicht auch ein Wrestler? So, ein guter Wrestler, meine ich. Ich meine, Stipe ist ja in erster Linie auch so von seinen Attributen, würde man sagen, Striker. Also
im Vergleich würde ich schon sagen, dass er ein relativ guter Wrestler ist im Vergleich zu den anderen.
Nee, das Ding ist halt, DC hat John Jones und Gustafsson schwer zu Boden kriegen können, aber DC ist halt auch viel, viel kleiner als Luke Rockhold.
Wollte ich gerade sagen. Also man darf nicht vergessen, dass DC sehr klein ist fürs LHW. Ne?
Ja. Also ich würde zumindest sagen, ich fände es interessant, Luke Rockhold gegen die beiden antreten zu sehen. Bei den anderen denke ich mir, da reicht sein Kinn wahrscheinlich nicht aus. Und wenn Jones ihn mit dem Headkick trifft und sowas, dann
nicht nur, dafür braucht es keinen Jones. Guck dir mal an, wer nach DC kommt im LHW. Das sind alles gute Puncher. Du hast Laura Teixeira, du hast Wolfgang Özdemir, du hast Jimmy Manua. Alles richtig gute Puncher. Und wir wissen ja nun, Rockhold hat zumindest fragwürdiges Kinn. Mhm. Naja, ich weiß nicht, ob der die stärkeren Puncher, ob das was wird. Dann. Zumal
die körperlich
auch größer sind.
Ja, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Luke Rockhold. Ja, eventuell kriegt er einen Kampf gegen Gustafsson, aber dann muss er auch im Leichtschwergewicht schon sich ein, zwei Siege holen. Der wird jetzt nach der Niederlage auch nicht direkt the top of the game kriegen. Also ich habe da auch wenig Hoffnung. Ich sehe da eher schwarz für Luke Rockhold in dieser Gewichtsklasse. Allerdings diese zwei besonderen Fälle, weil Gustafsson und Jones sind für mich die Spitze von Light Heavyweight. Gustafsson ist mit mir für mich auch da auf einem Level in der Gewichtsklasse wie DC, einfach nur, definitiv, weil die beiden im Vergleich zum König John Jones die beste Performance hatten und Gustafsson noch besser sich angestellt hat als DC im ersten Kampf und ich deswegen diese große Konkurrenz zwischen den beiden DC und Jones auch immer schon so ein bisschen hinterfragt. Also da sind die Emotionen und sowas, ist klar, aber was das Skill-Level und sowas angeht, finde ich, ist Gustafsson da schon eher interessant als DC gegen John Jones, muss ich ehrlich zugeben. Und da sehe ich bei Luke Rockhold zumindest, fände ich es interessant, wenn er gegen die zweimal antreten würde, weil ich mir da Chancen, ich kann mir vorstellen, dass er da Chancen hat, so. Deshalb. Also aber sonst grundsätzlich nichts für ihn, diese Gewichtsklasse, ist meine Meinung. So, dann schließe ich ab damit.
Ich finde, Gustafsson sah auch deswegen, klar ist der ein guter von den Skills her, ist er natürlich auf einem Top-Level im LHW. Aber man muss auch ehrlicherweise gestehen, dass der Grund, warum er gegen John Jones besser aussah als die meisten anderen, auch der ist, dass er größer war als die meisten anderen. Und damit, das war John Jones auch nicht gewohnt. Zeigt mir mal einen, den John Jones gekämpft hat, der so groß war wie er selbst. Da wirst du fast außer Gustafsson eben keinen finden.
Ja, und Gustafsson ist sogar noch größer als er, ne?
Ja, ja, siehst du? So, und die anderen waren, er war es halt gewohnt, Jones, dass er immer, oder ist es gewohnt, dass er immer den größten und Reichweitenvorteil hat. Er ist eben, so wie Rockhold relativ groß fürs Mittelgewicht ist, ist Jones eben relativ groß fürs LHW. Mhm. Und den Vorteil hat er immer gehabt. Das soll natürlich jetzt nicht seine Fähigkeiten in Abrede stellen, aber das spielt halt auch eine Rolle.
Das spielt eine sehr große Rolle. Also John Jones ohne seine Reichweite, also den kann man nicht ohne seine Reichweite definieren, finde ich. Das gehört einfach dazu. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Faktor für seinen Erfolg.
Ja, das denke ich auch.
Ne? Okay. So, dann Co-Main Event, oder?
Co-Main Event.
Ja, mein lieber Carsten, jetzt kommen wir wieder zu den Predictions vom letzten Wochenende.
Richtig, ah, ja. Ja, also wie soll ich sagen... Ha, also, Mark Hunt versus Curtis Blades, der 43-jährige Mark Hunt, der schon sehr alt ist. Ich habe nicht erwartet, wie es ausgeht, bin ich ehrlich. Schade für Mark Hunt, sehr netter Kerl. Ich habe mal ein bisschen sogar mit ihm geschrieben, ne? Also,
mit
sehr,
Mark Hunt?
Sehr sympathisch, ja. Auf Twitch. Ne? Kennt jemand von auf euch Twitch? Er streamt CSGO und da habe ich mit
Mark
ihm geschrieben.
Hunt streamt CSGO?
Genau, scheinbar ist Demetrius Johnson sein Vorbild oder so, ich weiß nicht, aber
ach, wie geil ist das denn?
Er streamt CSGO und er hat den Kanal ganz neu eingerichtet und da hatte er nicht so viele Zuschauer, so 20, 30, Chat war leer, ja, und dann habe ich mit ihm geschrieben und er hat ja auch eine Webcam, das heißt, ich habe schon gesehen, dass es der echte Mark Hunt war. Sehr, sehr cool, sehr nett gewesen. Wir haben ein bisschen über Deutschland geredet.
Ja, witzig. Ja, Stipe ist ja auch, spielt ja auch Counter-Strike Call of Duty in seiner Freizeit. Ist ganz witzig, diese.
Also, wenn er nicht gerade.
Die Champions, die da.
Wenn er nicht gerade Feuer löscht.
Ja.
Genau. Aber gut, genug von Counter-Strike, kommen wir mal zum Fight.
Ja, Remo und ich hatten zu 100% recht, ne? Da müssen wir gar nichts mehr zu sagen eigentlich.
Ja, da kommst du jetzt auf der Nummer, Carsten, kommst du nicht raus.
Aber dafür lag ich umso besser bei Joel Romero. Aber gut, sagen wir, es steht 1-1. Es steht 1-1.
Ja, okay.
Ich hätte tatsächlich auch lieber, dass die Ergebnisse vertauscht werden. Sprich, ich hätte recht gehabt bei Rockhold und Romero und bei Mark Hunt und Dings läge ich falsch. Weil Mark Hunt gönnt man den Sieg, der hat jetzt 13-12. Ne? Das ist einfach ein versalzenes Resümee, das ist wirklich, also das ist schade für jemanden wie Mark Hunt.
Aber
das ist es, ja.
Mach du.
Ja, aber es war absehbar, finde ich. Also ich habe das ja letzte Woche auch schon angedeutet. Mark Hunt ist halt nicht mehr in seiner Prime. Ich meine, der ist über 40, 43 hast du gesagt, ne? Glaube ich.
43.
Curtis Blades ist ein guter. Ich glaube, viele haben ihn unterschätzt. Mark Hunt wahrscheinlich nicht, glaube ich nicht. Dafür ist er zu erfahren, aber viele Zuschauer haben wahrscheinlich Curtis Blades ein bisschen unterschätzt. Das ist ein guter, solider Mann, jung, frisch, hungrig und der Kampf lief dann auch in etwa so, wie ich mir schon fast gedacht habe. Also,
fast makellosen Resümee. Ich meine, der Ngannou-Kampf kann ja auch schon fast nicht als Niederlage gelten, weil er einfach durch dieses geschwollene Auge gestoppt wurde, ne?
Ja, also das lief, du hast den Kampf ja auch gesehen, also ich hatte den Eindruck, dass Blades in der ersten Runde so ein bisschen versuchen wollte mitzuboxen mit Hunt und als er dann aber so heftig angeklingelt worden ist, dass der Kampf ja fast...
Warte mal, Carsten, du hast den Kampf nicht gesehen, Carsten, ne?
Ich hab Bilder gesehen, also so Highlights.
Ach so, weil Mark Hunt hat ihn einmal gedroppt in der ersten Runde und einmal ordentlich... Also Mark Hunt hatte in der ersten Runde ziemlich großen Erfolg auch.
Wollte Mark Hunt dann seinen Walk Away machen oder wollte er Ground
and Pound? Nein.
Es war so, dass er ihn halt gejobbt hat und mit einer saftigen rechten, glaube ich, oder linken, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ist Blades runtergegangen und Hunt hat auch ordentlich nachgesetzt, was richtig gesehen. Also Blades ist zwar wieder auf die Beine gekommen, aber der hatte ihn dann ordentlich auf Skates, wie man so sagt, auf Rollschuhen. Also der war ordentlich angeklingelt und Hunt wollte dann, hat das Ende gesucht, aber Blades hat sich dann mit einem Takedown gerettet und das hat ihn dann so ein bisschen, da hat er sich dann ein bisschen so durchgekämpft durch die erste Runde am Boden.
Genau, ja, und der Takedown war dann letztendlich das Rezept zum Erfolg.
Genau, also, am
und,
Ende.
Und Ground and Pound hatte dann zweite, dritte Runde sich zu den
Ja, Sieg. Genau. Und da hat er halt gesehen in der ersten Runde, okay, vielleicht Standard ist nicht die beste Idee gegen Mark Hunt. Ja,
er hat sich dann in der
zweiten und dritten Runde halt wirklich auf das verlagert, worin er besser ist als Hunt, nämlich Wrestling, Ground Game. Und am Ende, als das letzte Rundensignal ertönt ist von der dritten Runde, fand ich das Bild war bezeichnend und symptomatisch für den ganzen Kampf eigentlich, zumindest für die zweite und dritte Runde. Da war nämlich Blades in der Top Mount, als das letzte Signal erklungen ist.
Oh, ja.
Das war bezeichnend für die zweite und dritte Runde. Ich glaube, der hat 10 Takedowns gelandet gegen Hunt. Mhm. Also nach der ersten Runde kam Hunt fast überhaupt nicht mehr auf die Beine. Also das war ab da hat Blades dominiert, muss man sagen.
Ja.
Was man aber auch wirklich sagen muss, ich habe neulich erst ein Interview von Mark Hunt gelesen, er hat gesagt, er hat noch seine, ich glaube, 3 Kämpfe übrig bei der UFC, die will er machen und dann will er auf jeden Fall weg. Das heißt, es juckt ihn auch nicht mehr so arg. Also für ihn ist
Will er dann in Rente gehen?
Für ihn ist der Drops gelutscht. Er hat gesagt, er will dann überall auf der Welt einmal kämpfen. Ne, wahrscheinlich meint er damit einmal in Asien, dann in Russland oder so. Also so denke ich mir das jetzt mal. Die großen Events, ne? Da hast man ja in Asien was ganz Großes, dann hast du in Russland was ganz Großes. Und Born to Fight. Ich glaube, für ihn ist bei der UFC der Drops gelutscht. Hauptsache, er bekommt sein Geld. Und wurde bekannt gegeben, wie viel er verdient hat?
Nee, also ich habe es noch nicht gesehen, aber.
Okay, also
kann ja nicht die Welt sein, oder?
Also nee, für Derek Lewis hat er nur to show, also nur zum Antreten, $750,000 bekommen.
Ach du Scheiße, das ist doch...
Ja, das ist aber schon saftig.
Gegen Overeem auch, 750.000.
Gut, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ne?
Ja, den sehen die Leute gerne wohl.
Ja klar, er ist halt Sympathieträger, zu Recht. Ja.
Gut,
also ich glaube, wenn sein Vertrag in der UFC ausgelaufen ist, wenn du sagst, dass du denkst, dass er noch in anderen Organisationen kämpfen will, oder er das sogar selber gesagt hat, also dann finde ich, ist seine Zukunft dann in Japan. Dort ist er immer noch sehr populär durch seine Pride und K1-Zeit.
Mhm.
Und ich denke, so eine Organisation wie Rising zum Beispiel würde sich um so einen Zuschauermagneten in die Hand reißen. Also ich denke, da könnte schon seine Zukunft dann liegen.
Mhm.
Der ist dort immer noch sehr, sehr berühmt, sehr populär.
So, dann machen wir mal weiter. Curtis Blades, was steht für ihn an?
Viel. Er ist 26.
Ja, er ist so. 19. Nee. Hm? Ha? Ne, ich dachte gerade, er ist 19-0, aber ist er nicht, ne?
Ne, er ist
8-1.
9-1.
Ah. Ja, 9-1.
9-1, okay, ja.
So, wie gesagt, eine Niederlage gegen Francis Ngannou. Definitiv.
Und es war, wie gesagt, das war Dr. Stoppage.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Er ist 26, 1,93 groß. Er hat in meinen Augen wirklich eine gute Zukunft. Er hatte 3 Kämpfe 2017. Erster Kampf 2018 und all the way up, denke ich.
Ich will aber schon noch ein bisschen kräftiger ins Detail. Welche Kämpfe sind für ihn da?
Also gegen Mark Hunt hat er natürlich gegen einen, ja, ich sag mal, prestigeträchtigen Gegner gekämpft. Ich kenne die aktuelle Lage rund um Junior dos Santos gar nicht. Er ist ja gesperrt wegen Doping. Aber wie lange? Es gibt noch gar kein Urteil, ne?
Keine Ahnung.
Das kann ich auch sagen, weiß ich nicht mehr.
Also, wie gesagt, Junior dos Santos, gegen den würde ich gerne einen Kampf sehen.
Ja, das wäre was.
Gegen Derek Lewis. Der wäre auch noch auf der Liste.
Ich würde das gerne sehen, weil da, dadurch, dass Blades ja ein sehr guter Ringer, ein sehr guter Wrestler ist, würde ich ihn gerne sehen gegen Verdum. Da bist du Verdum.
Gegen Verdum wäre auch definitiv eine Option, ja.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das wäre für mich auch so die Nummer eins.
Aber ich finde, Verdum ist noch etwas zu hoch gegriffen. Also ich würde persönlich am liebsten gegen Junior Dos Santos, der ist aber leider gesperrt, ja, gegen einen Nuganu. Gut, ein Rematch wäre eigentlich auch ganz interessant, ne? Ich meine.
Ja, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich finde, der sollte erst noch mal ein, zwei Kämpfe zwischenschieben. Aber jetzt gleich gegen Nuganu.
Gut, aber Verdum ist jetzt also, auch kein Spaziergang.
Ist nee, es auf jeden Fall nicht. Nee, auf keinen Fall. Wer vielleicht auch noch in Frage käme, wäre Derrick Lewis beispielsweise.
Genau.
Ja.
Das wäre noch ein guter Prüfstein. Ich finde auch, dass Blades jetzt, denke ich, aus dem Handkampf viel gelernt hat. Also ich glaube, der
Mit Arlovski? Der ist doch.
Ja, gut, Arlovski ist, der kämpft doch jetzt erst. Jetzt nächste Woche, oder kann das sein?
Gegen Struve, ja. Oder gegen jemand anders?
Nee, gegen Olenik oder wo? Oder Volkov?
Gegen Alexander. Nee, Verdum kämpft gegen Volkov.
Ach so, okay. Und Arlovski?
Bei der UFC London.
Aber Arlovski ist doch jetzt demnächst auch dran. Auf unserer Karte jetzt demnächst.
Wirklich?
Ich guck mal kurz.
Ja, ja. Ich bin gerade dran.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, um das mal ein bisschen zu überbrücken, während ihr hier sucht, ich finde, dass Blades eine gute, wertvolle Erfahrung für seine Entwicklung, finde ich, gemacht hat. Dieser Niederschlag gegen Hand, ich glaube, das war das erste Mal, außer dem Lugano-Fight, wo er wirklich so am Rande der Niederlage war. Ne? Also ich finde, für seine Entwicklung war das gut und wichtig, so eine Erfahrung mal gemacht zu haben.
Welcher jetzt? Sorry, ich war gerade versunken. Sag nochmal, Remo.
Ich finde, Blades hat eine wertvolle Erfahrung jetzt gemacht. Der Niederschlag gegen Hand, glaube ich, der bringt ihn jetzt in der Entwicklung als Kämpfer weiter. Ja.
Mhm. Wobei er selber sagt, er hat nichts gelernt.
Naja,
also sie haben ihn gefragt und er meinte, ja, it's more of the same. Ich weiß, dass ich ein Kinn habe und ich weiß, dass ich ein guter Wrestler bin. Das sagte er zumindest. Aber ja, ich glaube auch schon, du kannst nicht gegen jemanden wie Mark Hunt kämpfen und dadurch.
Struve. Struve
ist. Kämpft er gegen Struve?
Ja, bei 222. Also bei der nächsten.
Da habe ich es auch richtig gewusst.
Krass. Ja, ich war ja eben. Ach doch, ja, guck mal, hier, ich sehe es auch gerade. Das ist ja in einem knappen Monat.
Das ist nicht mehr so lange hin, ne? Also ja, auf jeden Fall, um das vielleicht mal abzuschließen, um das Thema Blades mal abzuschließen jetzt. Also ich finde auf jeden Fall, dass er Potenzial hat, der ist jung, der ist noch hungrig und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und ich würde ihn jetzt gern gegen den Top 5 Mann sehen. Ich glaube, Hunt war sogar schon 5, oder? Vorher. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ja, mal gucken, wer zur Frage kommt. Wie gesagt, Verdum fand ich interessant. Von den Top 5 fand ich Verdum am interessantesten.
Ich sehe leider bei Blades, solange Stipe noch aktiv ist, sehe ich da kommt er nicht dran vorbei, würde ich sagen.
Vielleicht wird der DC-Champion.
Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Aber das wäre ja mal auch interessant.
Ja, das wäre.
Aber wenn DC Stipe besiegt, dann kommt niemand an ihm vorbei im Heavyweight.
Außer John Jones.
Außer Kane.
Muss auch gar nicht, weil er dann zurücktritt. Ich denke, dass der Kampf gegen Stipe sein letzter wird, egal wie der ausgeht.
Nee, nicht wenn Jones zurückkommt.
Ach, der kommt doch nicht zurück.
Natürlich. Jones ist doch erst 30. Ich meine, schau dir mal Kant an, der ist 43 und der läuft wie Butter.
Aber Jones muss zurückkommen, bevor DC 40 ist. Weil DC,
die Zeit läuft ab.
DC hat das jetzt gesagt, aber DC hat gesagt, es gibt keine Chance, dass er, wenn er 40 ist, noch antritt. Das haben viele schon gesagt, aber ich weiß nicht. So, man muss ihm ja auch beim Wort nehmen. Und er sagt, sobald er 40 ist, ist Schluss für ihn. Und also er hat auch mit diesem John Jones, mit diesem Debakel abgeschlossen. Das meinte er
im Interview mit Helvani. Weil ich finde halt, das sind keine Fragen offen geblieben. Es ist alles klar, Jones ist der Bessere, da kann man sagen, was man will. Und ich denke, wenn er jetzt Stipe besiegt, ist es das Größte, was er noch erreichen kann. Jones, der Tropf ist gelutscht. Ich glaube, da wird es keinen dritten Kampf mehr geben. Wenn Stipe zu besiegen
wäre, jetzt das Highlight. Das würde ich nicht sagen.
also Stipe zu besiegen, wäre für mich jetzt das Highlight seiner Karriere für DC. Und ich denke, dass er dann, wenn das klappen sollte tatsächlich, dass er dann zurücktritt, dann wer soll dann im Light Heavyweight noch auf ihn warten? Da ist doch gar keiner mehr.
Ja, nee, also für ihn sind auch nur noch Stipe und Jones da, meiner Meinung nach. Auch Gustafsson ist nicht so, da ist keine Rivalität, finde ich. Aber ich weiß nicht, Jones könnte zurückkommen. Ich meine, Nowitzki sagte,
definitiv.
Er glaubt nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat und keine Ahnung, wie sie
also,
es dann.
Also ich kann, Jones ist doch erst 30.
Ja, okay, aber
so viele, die sind viel älter als er. Also außer er kriegt jetzt eine Lifetime-Sperre oder so einen Quatsch. Aber
naja, genau.
Aber,
Jones.
Ja, also, hat einfach.
Achso, Jones kommt auf jeden Fall zurück. Die Frage ist, ob dann noch der DC-Kampf stattfinden wird.
Ich hoffe,
DC dann über 40 ist, dann sagt er zumindest, wird es nicht mehr passieren.
Ja, aber wenn er dann 1,5 Millionen für einen Fight kriegt, dann kommt er aber schneller zurück, als er Nein sagen kann.
Was,
keine Ahnung.
Aber was ist denn das? Was ist denn das dann sportlich? Was ist denn das sportlich dann noch wert, wenn DC 43 vielleicht seit 3 Jahren raus ist und dann nur noch einmal zurückkommt, weil das Geld stimmt gegen Jones? Ich weiß nicht, der sportliche Wert erschließt sich denn mir.
Naja, wo war Mayweather gegen McGregor? Wo war da der sportliche Wert? Aber trotzdem haben es alle geschaut.
Ja, sportlicher Wert ist er dann nicht. Für DC ist es natürlich eine Chance, ne?
Ja,
DC
kann sagen, es zu beweisen und in Ruhe, wie soll ich sagen, Frieden mit sich selbst zu schließen einfach.
Und ich meine, der sportliche Wert wäre da, wenn er es schafft mit 43 noch,
ich mein,
Jones Platz zu machen.
Ganz ehrlich, ganz egal.
Wenn er dann verprügelt wird von John Jones, dann kannst du sagen, ja, das war ja von Anfang an irgendwie
ist wie mit
zum
McGregor.
Scheitern verurteilt.
Entweder McGregor gewinnt gegen Mayweather, dann wäre er der Größte.
Dann wäre es der
Wahnsinn. Oder er verliert, dann hat man es erwartet, weil er kein Boxer ist.
Dann war es Quatsch von Anfang an.
Ja.
So.
Und ganz ehrlich, DC kann so oft er möchte in Interviews sagen, er hat damit abgeschlossen. Er hat nicht damit abgeschlossen. Seine Rivalität mit John Jones, die bereitet ihm Albträume einfach. Ich weiß nicht,
Da muss man aber auch differenzieren. Dass er damit abgeschlossen hat, habe ich vielleicht auch falsch jetzt rübergebracht. Dass er sagt ja selber, er träumt immer noch von all seinen Niederlagen, weil er so ehrgeizig ist.
Ja.
So gesehen verfolgt ihn das immer noch, aber er hat, glaube ich, einfach diesen Drang nach Redemption.
Genau.
Wohl scheinbar nicht mehr, sagt er nach eigener Aussage. Das ist das Ding.
Ich bezweifle halt, dass sich Dana White auf sowas nochmal einlässt. John Jones nochmal in den Main Event zu pushen und dort Millionen im Vorfeld für die Promo auszugeben, um dann im letzten Moment wieder umswitchen zu müssen, weil Jones schon wieder irgendein Mist baut. Also,
kommt drauf an, wenn USADA sagt, Jones hat das zweite Mal nicht mit Absicht Steroide genommen, dann hat er ja nur immer noch offiziell diesen einen.
Beim ersten Mal waren es ja auch nur Potenzmittel.
Ja, gut, und er hat diese schwangere Frau überfahren.
Was?
Ja.
Hast du das nicht gehört?
Nee. Ja, das war doch ein Riesenskandal.
Er hat eine schwangere Frau plattgefahren und dann, also die ist nicht gestorben oder so, glaube ich. Und dann ist er geflüchtet.
Und was heißt plattgefahren? Er hatte einen Autounfall unter Drogeneinfluss.
Ja, aber er ist jetzt nicht über sie drüber gefahren, oder?
Nee,
ist nicht über ihren schwangeren Bauch drüber
gefahren. Ja, okay. Nein, die saß in dem gegnerischen Auto. Er ist hier irgendwie reingefahren, weil er unter Drogen stand und die hat sich dabei einen Arm oder ein Bein oder so bekommen.
Ach so, ja, die Details kenne ich nicht.
Das ist natürlich heavy,
sagen.
Und das Schlimmste daran, was der eigentliche Skandal war, ist, dass er dann auch noch Fahrradflug gegangen hat. Er hat das Auto stehen lassen, ist abgehauen zu Fuß. Das war das Schlimmste an der ganzen
Geschichte. Oh je, das war aber auch dumm. Schön mit dem Auto wegfahren.
Ja, und solange solche Geschichten immer wieder seine Karriere begleiten. Es sind ja gar nicht nur diese Drogengeschichten, diese Dopinggeschichten, es sind ja auch solche Sachen. Und da fragst du dich halt, inwieweit so ein Typ überhaupt noch, inwieweit du den noch als Sportsmann verkaufen kannst.
Ja, naja, okay, aber wie lange ist das jetzt her? Also, und dann gab es noch dieses Raserei-Ticket, wo er auch, keine Ahnung, auf Koks war und dann mit 600 Meilen pro Stunde unterwegs. Habt ihr das im Übrigen gehört von das hat jetzt nichts damit zu tun, aber China plant ja auch so ein Hyperloop, so wie Elon Musk. Kennt ihr euch so ein bisschen aus? Mit Elon Musks Projekt unter der Erde, diese Tunnel?
Nee, aber alles, was ich weiß, ist, dass er PayPal gegründet hat und sein Tesla hochgeschossen hat.
Naja, China plant so eine Zugverbindung mit so einer Magnetschwebebahn in einer Vakuumtube und die sollen 4000 km/h erreichen irgendwie.
Ganz ehrlich, sowas ist die Zukunft.
Ja, aber 4000 km/h ist ein bisschen fix. Elon Musk plant 400 unter der Erde zu erreichen und China kommt raus. 400? Wir machen 4000 raus.
Ja, gut, du, wenn
it's gonna be huge.
Wenn die Concorde vor 30 Jahren schon Mach 2 geflogen ist, warum soll dann sowas nicht möglich sein?
Ja. Boah, ey, du, also.
Na gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, ich wollte nur sagen, John Jones ist ungefähr so schnell mal mit dem Auto unterwegs gewesen. Und wurde geblitzt oder angehalten oder sowas. Und das war der andere Skandal noch. Aber das liegt jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Jahre zurück. Ja, und seitdem
wenn man jetzt sagt, er darf nicht mehr kämpfen, weil er zu schnell gefahren ist. Das ist ja Quatsch.
Ja, also, eben. Ich will ja sagen,
Es ist ja nicht nur das. Es ist ja die Summe aus diesen ganzen Begebenheiten. Die türmt sich dann eben auch. Und die Leute merken sich auch. Die wissen das. Und ich weiß nicht, also es ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Denn Dana White hat das ja beim letzten Mal schon beklagt, hat schon gesagt, John Jones werde ich nie wieder auf die Maincard, nie wieder als Main Event setzen, weil ich jedes Mal Geld verliere, wenn er kurz vor der Angst hier jedes Mal runtergenommen
wird. Das wird sich schnell ändern, wenn die USADA sagt, der hatte keinen Vorsatz bei diesen Drogen.
Kann ich kurz was einwerfen? Ha? Es hieß ja, John Jones wurde mit 600 Meilen geblitzt. Das sind umgerechnet 965
km/h. Ja,
das hat aber Spaß gemacht. Klar.
Ach so. Sag's doch gleich, Mann. Glaubst du, ich kenne mich
600,
aus?
600 Meilen pro Stunde erreicht kein Auto.
Am Ende heißt es wieder hier 15 Fuß und so weiter. Da muss ich auch wieder googeln, was.
Nein, ich glaube, Maximalgeschwindigkeit von einem Auto mit Straßenzulassung ist irgendwie 450 oder sowas im Moment. km/h. Also.
Ja.
Nee, das war. Und dabei kenne ich mich gar nicht aus mit Autos eigentlich.
Wie auch immer, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ich würde jetzt gerne UFC 221 mal abschließen.
Ja, und dann würde ich mich auch ausklinken schon.
Ja.
Ich finde, die zwei größten Gewinner von UFC 221 außerhalb der beiden Main Events waren auf jeden Fall für dich Jimmy Smith, der sein Debüt gegeben hat, ehemaliger Bellator-Kommentator, hat sein Debüt gegeben für die UFC. Ganz großer Name, also richtig gute Verpflichtung der UFC. Da haben sie sich wirklich einen Gefallen getan. Und. Der nächste, finde ich, war noch auch auf der Maincard, ein Australier oder Neuseeländer, ich bin mir nicht ganz sicher. Tai Tuivasa hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen. Junger Mann, der ist jetzt bei, ich glaube, 9-0 oder 8-0, ich weiß es nicht genau. Aber richtig überzeugende Vorstellungen. Also ich glaube, von dem werden wir noch hören.
9-0, glaube ich, und alles K.O.s.
Ja, alles K.O.s, genau. Also ich glaube, von dem wird man noch hören.
Ich hab den Kampf nicht gesehen. Also ich hab so ein Highlight-Ding gesehen vorhin noch, als du den ansprachst, als du den im Chat erwähnt hast.
Als du ihn angesprochen hast.
Hab mich erinnert an seinen letzten Kampf und da fand ich ihn schon klasse. Er hat mit dem Leg-Kick erstmal seinen Gegner zu Boden geworfen und als er dann aufstand mit dem Flying Knee, und das ist ja ein Schwergewicht, ihn ausgenockt, und da war es schon beeindruckend. Und dann kommt noch drauf, dass er eine sehr, also ich weiß nicht, ob man ihn Sympathieträger nennen kann, aber er ist auf jeden Fall sehr unterhaltend und ziemlich witzig so. Der ist ganz cool drauf im Post-Fight-Interview. Jetzt hat er ja auch ein Bier geäxt nach dem Kampf aus einem Schuh.
Ja, das habe ich gesehen, naja. Aus dem Adidas Superstar, glaube ich.
Genau, und der ist irgendwie einfach cool drauf. Ich habe auch mit Megan Olivi das Post-Fight-Interview. Das ist ein witziger Typ, der ist so ausgelassen, so Kiwi-mäßig drauf halt, ne? Ja, ich glaube, der ist Neuseeländer, aber...
Sehr jung, sehr unbekümmert noch. Ich
glaub, der ist aufregend, den finde ich interessant, ja.
Ja, gut. Dann warst du soweit.
Alles klar. So, wollt ihr dann noch weitermachen zu zweit?
Nee, also ich wär fertig. Wir hatten die UFC 221 behandelt. Wir sind jetzt bei einer Stunde und 3 Minuten. Und ich will nicht wieder 2 Stunden, also ja.
Nee, ich
muss auch. Jo.
Okay.
Gut, wie gesagt, danke, dass ihr da wart. Falls ihr es bei iTunes oder bei YouTube hört, gebt uns gerne eine Bewertung mit einem kleinen Text dazu. Konstruktives Feedback ist immer sehr gerne gesehen. Und ja, Vincent, deine Abschlussworte?
Ja, wir haben ja noch jetzt viel offen gelassen. Ich freue mich auf nächste Woche.
Und Remo, deine Abschlussworte?
Ja, sehe ich genauso. Also ich freue mich auf eine ereignisreiche Woche. Da wird wohl wieder einiges bieten, denke ich. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder um die Zeit und haben da einiges zu bereden, glaube ich.
Ja, ich hoffe, die Audioqualität ist okay.
Hoffen wir's. Toi, toi, toi. Also dann, ciao, ciao.
Tschö.
Bis dahin.